Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Für alle, die sich heute wieder aufregen über das Schwarzbuch, über diese Steuerverschwendungen in Deutschland, regt euch nicht auf, ihr müsst es vielleicht mal von einem anderen Blickwinkel sehen. Unser Land ist so krass, so reich, dass wir uns Flughäfen, Brücken, unterirdische Bahnhöfe und sogar Wolfskrankenanhänger leisten können.
Dort wurde ein Krankenwagen für Wölfe angeschafft, das Ganze für 11.000 Euro. Und dieser Krankenwagen soll im Falle eines Unfalls den Wolf das Leben retten. Leider gibt es dort keine Wölfe.
Der Bund, der Steuerzahler, hat sein Schwarzbuch 2018 rausgehauen, was drinsteht. Für alle, die sich doch aufregen wollen, das hört ihr in diesem Podcast. Außerdem klar, die Kongresswahlen in den USA mit ungewöhnlich hoher Wahlbeteiligung.
Also die Wahlbeteiligung wird wahrscheinlich in Rekordhöhe kommen, beziehungsweise die Rekorde der 60er Jahre vermutlich noch überbieten können, als das Land ähnlich tief gespalten war.
Außerdem sprechen wir übers Urlaubnehmen. Nach den EuGH-Urteilen zum Thema Resturlaub, da fragen wir uns, wie gehen wir denn ganz sicher, dass wir bekommen, was uns zusteht. Zum Beispiel, wenn sich zwei streiten über diese eine Woche im Sommer.
Urlaub muss beantragt werden am Arbeitgeber und deswegen ist es so, dass der zuerst kommt und den Urlaub da an der Stelle blockiert, auch zunächst mal das Recht hat, an dieser Stelle den Urlaub zu nehmen.
Der Podcast zum Update vom 6.11.2018. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die US-Amerikaner wählen einen neuen Kongress, Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Heute entscheidet sich, ob Trump und die Republikaner ihre Politik weiter durchziehen können oder ob die Demokraten mehr Einfluss bekommen. Catherine Klüver ist Amerikanerin, Politikwissenschaftlerin an der Uni Harvard. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie, Herr Günther. Hallo.
Waren Sie schon wählen?
Ich war schon wählen, heute Morgen, ja.
Okay, verraten Sie uns wen?
Wen ich gewählt habe, also die Wahlzettel sind unglaublich lang in den USA,
das ist
vielleicht auch mal ganz gut darauf hinzuweisen, denn ich hatte allein die Wahl zwischen, ich glaube, für verschiedene Posten innerhalb des Staates Massachusetts habe ich 10 verschiedene Stimmen verteilen müssen plus 3 Anmerkungen an die Massachusetts-Verfassung. Das sind die eigenen Dinge bei den einzelnen Staaten und in Kalifornien zum Beispiel müssen die Kalifornier über 18 Zusätze in der Staatsverfassung entscheiden.
Okay, und da ist dann sowas dabei wie Gouverneurswahlen und dann State Attorneys General und. Also man muss ganz viele verschiedene Personen, man muss sich sehr informieren, um genau wählen zu können.
Sehr informieren, ja. Man muss viel lesen vorher im Zweifel, wenn man ein wirklich informierter Wähler sein möchte. Glücklicherweise gibt es dazu natürlich genügend Informationen von beiden Parteien, aber auch die überparteilichen Informationen, die vom Staat rausgeschickt werden. Aber man muss sich schon gut informieren.
Was sind die Themen, die die Wahl heute entscheiden? Wie schätzen Sie das ein?
Also auf der nationalen Ebene ganz klar ist es jetzt ein Plebiszit, das haben Sie schon angesprochen, über die Administration von Donald Trump, über diese Trump-Regierung. Das heißt, Donald Trump hat als Schlussargumente in seinen Wahlkampfauftritten überall in den USA natürlich die Migrationsthematik in den Vordergrund gestellt. Sie werden verfolgt haben. Es gibt einen Migrationsstrom, wenn man so will, einen Zusammenschluss, einen sogenannten Konvoi von Migranten, der sich gerade Richtung amerikanische Grenze schiebt. Das ist das Hauptaugenmerksthema eines Donald Trump gewesen, der gesagt hat, gut, wenn man den Demokraten die Stimme gibt, dann ist es eine Stimme für komplett offene Grenzen, für unregulierte Kriminalität, für Gewalt der MS-13-Gangs in Amerika etc. etc. Die Demokraten fokussieren sich auf ihre Kernthemen, nämlich auf Chancengleichheit, auf wirtschaftliche Chancengleichheit, auf Gesundheitsreform, um die Gesundheitsreform von Präsident Obama zu retten und um gewisse lokale Themen, bei denen es natürlich hauptsächlich um wirtschaftliche Fragen geht, aber hauptsächlich das wirtschaftliche Vorankommen ihrer Wählerschaft.
Das Land ist ungewöhnlich politisiert momentan. Es gibt ja auch Umfragen, die von einer sehr guten Wahlbeteiligung sprechen. Eventuell ein Indiz für wirklich die tiefe Spaltung auch des Landes, oder?
Also die Wahlbeteiligung wird wahrscheinlich in Rekordhöhe kommen, beziehungsweise die Rekorde der 60er Jahre vermutlich noch überbieten können, als das Land ähnlich tief gespalten war. Wir denken daran, die Attentate in den 60er Jahren, die großen Fragen zwischen Chancengleichheit, Schwarz und Weiß. Ähnlich tief ist das Land jetzt gespalten, das haben Sie schon angesprochen. Wir haben so viele Vorwähler gesehen wie selten zuvor. Viele, viele Bundesstaaten haben es möglich gemacht, dass man schon vorher zur Wahlurne gehen konnte, vor diesem Wahldienstag. Und beide Lager sind hoch motiviert. Wir haben gesehen, dass vermutlich die Frauen einen großen Anteil der Wählerschaft ausmachen werden. Wir haben auch gesehen, dass die Jugend übernatürlich quasi motiviert ist. Normalerweise gehen ca. 21% der 18- bis 21-Jährigen zu einer Midterm-Wahl, zu einer Kongresswahl. Jetzt werden es über 40% sein, wird prognostiziert und natürlich auch motiviert durch die ganzen Fragen um das ganze Thema Waffengewalt und die Massenerschießungen, die wir in den letzten Monaten hatten, besonders an Schulen, Synagogen oder eben auch an Kirchen.
Wenn man das Ganze aus Deutschland betrachtet und den verschiedenen Instagrammern folgt, den Promis folgt, Taylor Swift, Natalie Portman, Amy Schumer, die Comedian, viele haben sich in den vergangenen Wochen positiv den Demokraten gegenüber geäußert, haben mobilisiert. So von Deutschland aus gesehen bekommt man fast den Eindruck, die Demokraten müssten mit weitem Abstand gewinnen, aber dieser Eindruck täuscht, oder?
Dieser Eindruck täuscht natürlich deshalb, weil wenn man sich anschaut, wo diese ganzen Promis im Zweifel leben, dann leben sie alle in einem sogenannten tiefblauen Staat. Blau ist die Farbe der Demokraten. Sie leben in Kalifornien. Und eine ganz große Hintergrunddebatte zu dieser Kongresswahl ist die Zuordnung der unterschiedlichen Wahllokale bzw. der Einteilung der Wahlgebiete, inwiefern das parteipolitisch reguliert werden kann. Und natürlich gibt es bestimmte Regularien, die demografisch zugeordnet werden, was die Repräsentation im Haus, im Kongress angeht. Aber Senatorenzahlen zum Beispiel sind eingeschränkt. Das heißt, zahlenmäßig ist es wichtiger, also sind einzelne Stimmen wichtiger in Staaten wie Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, als dass in Kalifornien die Promis zur Wahl gehen. Aber wichtig natürlich ist, das Zugpferd der Prominenz, Leute wirklich an die Wahlurne zu bringen. Und da haben wir gesehen, dass sich Unternehmen ganz stark engagieren, dass eben einzelne Prominente ganz stark engagieren. Denn wie wir gesehen haben, die Wahl 2016, die Präsidentschaftswahl, wurde fast einzig und allein von der Wahlbeteiligung entschieden. Und darum geht es jetzt, je mehr Demokraten nicht zu Hause bleiben, die 2016 gedacht haben, ach, Hillary Clinton hat diese Wahl schon gewonnen und die demzufolge zu Hause geblieben sind, diese Wähler müssen an die Wahlurne motiviert werden. Und dann kann manchmal ein Zuspruch von einer Taylor Swift, einer Oprah oder diversen anderen zusätzlich helfen.
Midterm Elections in den USA. Catherine Klüver war das von der Harvard University hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es eigentlich lustig? Ist es was zum Aufregen? Ist es vielleicht sogar was, auf das wir stolz sein können, dieses Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler? Stolz deswegen, weil wir so ein krasses, geiles Land sind, dass der Bund, die Länder, die Städte, die Gemeinden unfassbar viel Geld für wirklich Quatsch und Scheißdreck ausgeben können. Auch dieses Jahr stehen wieder skurrile Fälle drin in diesem Schwarzbuch, wie in Deutschland nämlich Steuergelder verschwendet werden.
Wie hoch das Ausmaß der Steuergeldverschwendung tatsächlich ist, kann Ihnen niemand sagen. Aber wir können davon ausgehen, dass es Milliarden sind.
Milliarden, das war der Präsident des Steuerzahlerbundes, Rainer Holznagel. Und wir schauen uns die Verschwendung mal ein bisschen genauer an heute Abend. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Hau mal einen raus für die, die Bock haben, sich aufzuregen.
Ja, ist wieder viel Schönes dabei für Leute, die sich aufregen wollen. Mehr als 100 Beispiele für Steuerverschwendung sind drin im neuen Schwarzbuch. Eins kommt aus Erfurt, da wurde im Fußballstadion eine Rasenheizung eingebaut für Rot-Weiß Erfurt, aktuell viertklassig. Aber die Betriebskosten für die Heizung sind einfach zu hoch, deswegen wurden Spiele abgesagt, wenn es zu kalt war. Die Rasenheizung, die blieb ungenutzt und die hat fast 900.000 Euro gekostet, auch ziemlich skurril. Ein Krankenwagen für Wölfe.
Krankenwagen für Wölfe, da habe ich vorhin ein Bild gesehen. Irgendwie. Das gibt es wirklich.
Ja, in der Region Hannover, da ist ein Spezialanhänger angeschafft worden, immerhin für 11.000 Euro. Bisher hat sich das eher nicht gelohnt, würde ich sagen.
Dieser Wolfskrankenwagen stand und steht bereit, um bei Verkehrsunfällen das Leben der Wölfe zu retten. Zieht man nun nach anderthalb Jahren Bilanz, so ist der Krankenwagen nicht einmal ausgerückt.
Dass der Krankenwagen für Wölfe nicht wirklich gebraucht wird, das hat sich laut Steuerzahlerbund schon vor der Anschaffung abgezeichnet. Hätte man also auch gut lassen können.
Aber hey, wir haben jetzt sowas. Ist ja doch geil. Andere haben sowas nicht. 11.000 Euro ist natürlich ärgerlich.
Weil man es kann.
Ist aber nichts gegen zum Beispiel den Berliner Flughafen natürlich, was da schon drauf gegangen ist.
Ja, das stimmt. Tatsächlich wird bei Bauprojekten besonders viel Geld verschwendet. Deswegen hat der Bund der Steuerzahler da auch besonders drauf geschaut, sagt der Vorsitzende Holznagel.
Gerade die öffentliche Hand nimmt sehr viel Geld in die Hand, um eben zu investieren, um zu sanieren, um neue Bauten zu erstellen. Und dabei passieren so viel unglaubliche Fehler. Und deswegen haben wir uns hier auch rangemacht, um ein inhaltliches Thema aufzuarbeiten und 15 Vorschläge zu unterbreiten, wie man diese Projekte besser und vor allen Dingen kostengünstiger realisieren kann.
Es könnte zum Beispiel dadurch was gespart werden, dass Klagen schneller geklärt werden oder dass die Planung von Bauvorhaben effektiver wird, zum Beispiel durch digitale Planungsmethoden bei öffentlichen Baustellen. Und da gibt es auch mal Lob vom Bund der Steuerzahler dafür, dass die Bundesregierung das Thema schon ganz gut vorangebracht hat und dass die Planung von Bauvorhaben auch insgesamt schneller läuft als früher.
Na, immerhin. Aber trotzdem zum Abschluss nochmal was zum richtig Aufregen.
Ja, nehmen wir das hier. Ein Beispiel aus Monheim am Rhein. Das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Da ist den Verantwortlichen nach großer Kunst. Geplant ist, dass ein Schweizer Künstler einen vielbefahrenen Kreisverkehr verschönert mit einem künstlichen Geysir. Der soll in regelmäßigen Abständen eine Wasserfontäne ausstoßen und damit davon Autofahrer nicht irritiert werden, will die Stadt zusätzlich noch eine Ampel aufstellen. Die soll verhindern, dass jemand in den Kreisverkehr reinfährt, während die Fontäne spuckt und dann, dass jemand vor Schrecken einen Unfall baut. Geschätzte Kosten für Geysir und Ampelanlage, jetzt bitte aufregen, über 400.000 Euro.
Und der Franzose sagt, was, ihr macht eine Ampel bei einem Kreisverkehr? Und der Spanier schüttelt mit dem Kopf und der Italiener, ich meine, Ampel am Kreisverkehr gibt es aber häufiger in Deutschland.
Die haben aber keinen Geysir.
Steuerverschwenden für Fortgeschrittene. Peter Neuhaus aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion mit Infos zum neuen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Genauso schnell wie es losging, war es dann auch schon wieder vorbei. Die Sängerin Ariana Grande und Saturday Night Live Comedian Pete Davidson sind ja schon wieder getrennt nach nur wenigen Monaten. Und auch die Verarbeitung dieser Beziehung, die ging sehr schnell. Er hat sich am Samstag in SNL ganz kurz geäußert und sie hat einen Song geschrieben. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful, wish I could say thank you to Ja, da singt sie, ich war fast verheiratet, Pete, ich bin so dankbar und Malcolm, das ist ihr Ex, Mac Miller, der lebt nicht mehr, ihm hätte sie auch so, so gerne gedankt. Ariana Grande ist aber natürlich nicht die Einzige, die eine Trennung in Songs verpackt. Taylor Swift hat das schon gemacht, Frank Ocean, überhaupt eigentlich sehr, sehr viele Sänger. Und unsere Reporterin Rebecca Endler fragt sich, was macht eigentlich einen guten Break-up-Song aus? Und warum ist Musik bei so einem gebrochenen Herzen so heilsam?
Welche Musik habt ihr als letztes gehört, als euch das Herz gebrochen wurde?
Icy Fire, glaube ich, von Ed Sheeran.
Photograph von Ed Sheeran.
All the Single Ladies, Beyoncé.
Snuff von Slipknot.
Frank Ocean, Thinking About You. A
tornado flew around. Wie lange ist das her?
Oh, gute Frage, ein Jahr?
Ja. Versetz dich mal ein Jahr zurück, machst diesen Song an und dann geht's dir.
Ich muss sagen, es ist so ein bisschen eine Art genussvolle Melancholie. Also nicht unbedingt nur schmerzhaft, sondern so schmerzhaft schön. Ein bisschen heulen, die Seele reinigen.
Also eine Art Katharsis.
Genau, ja.
Wolfgang Krüger ist Psychiater, Paartherapeut und Musikfan.
Wunderbar, wenn Sie wirklich Liebeskummer haben, Sie können ja nicht mehr lesen oder andere ruhige Sachen machen. Aber Musik geht dann trotzdem unter die Haut.
Er hat viele Bücher zum Thema Liebe geschrieben. Die kann man nur leider nicht lesen, wenn man total verheult ist. Wolfgang Krüger weiß jedenfalls, wo Liebe ist, ist auch Herzschmerz und Trennung. Und das ist traumatisch.
Das ist eine Riesenkatastrophe. Aber in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel Leonard Cohen höre, bin ich mit mir eins. Also ich höre etwas, was meine Stimmung widerspiegelt und wo ich im Grunde begreife, ja, man kann im Leben mal so traurig sein. Ja? Und da gewinne ich quasi den Kontakt mit mir selbst.
Musik ist Emotion. Einfach roh und ehrlich. Und auch wenn man einsam und verlassen ist, dann hilft doch die Erkenntnis, dass man nicht der einzige Mensch ist auf der Welt, der das jemals durchgemacht hat.
man weiß auf der ganzen Welt, überall gibt es Menschen, denen es ähnlich ging. Und man weiß, es gibt Menschen, die da auch rausgekommen sind aus dieser Krise.
Ist schon wichtig, aber man sollte es nicht übertreiben, glaube ich. Also sich so, keine Ahnung, 3 Wochen einsperren und den ganzen Tag Adele hören, ist, glaube ich, nicht so gut. In Maßen.
Es muss einer dann irgendwann einmal kommen, der dann einen da rauszieht. Aber so Selbstmitleid tut manchmal gut. So.
Im Prinzip gibt es ja eigentlich auch so eine ganz andere Version von Breakups. Es gibt halt diese emotionalen, aber wiederum gibt es auch die Pusher-Songs, die einen dann wieder darauf bringen, dass man halt sich nicht runterkriegen lassen soll.
Und wenn es mir noch besser geht, da muss ich dann wirklich kämpferische Sachen im Grunde hören, dass ich mir im Klaren bin, man braucht da eigentlich gar keinen Mann, um glücklich zu sein.
2001 Schüleraustausch in Arkansas. Ben, der sah damals aus wie eine Mischung aus Justin Timberlake und Prince William, verlässt mich nach 4 Wochen. Für Megan Sweeney, Captain der Cheerleader. Es bricht mir mein 15-jähriges Herz. Aber dass es so viele Songs über Herzschmerz gibt, das ist ja auch klar, aus künstlerischer Sicht.
Das ist halt genial. Also da wirst du immer Kohle mitmachen. Leute werden sich immer gegenseitig das Herz brechen.
Warum also nicht selbst einen Song schreiben? Einfach mal das ganze Leid in Gold oder sogar in Platin verwandeln.
Das macht Sinn, ja. Aber in dem Augenblick, wo ich diese Gefühle bearbeite, in dem Augenblick gewinne ich ja einen kreativen Abstand und habe aber trotzdem immer noch eine Verbindung zu diesem Gefühl. Und plötzlich ist es so, dass ich nicht mehr Objekt bin, sondern ich bin Subjekt. Ich mache etwas mit meinem Gefühl und ich komme aus dieser Ohnmachtsfalle, komme ich raus und bin kreativ. Und das ist natürlich ein tolles Verfahren.
Und bei wem holt man sich jetzt den besten Rat? Wer schreibt die größten Love-Songs aller Zeiten?
Phil Collins, der heitert mich dann immer auf.
Da bist du nicht die Einzige. How can I just let you walk away? Zufällig hat Phil Collins vor ein paar Jahren tatsächlich dem amerikanischen Radiosender NPR Ratschläge gegeben, wie man selbst den perfekten Breakup-Song schreibt. Daher hier für euch, ihr da draußen mit einem gebrochenen Herzen, macht was draus.
Most of the time it's the direct. Sometimes it's the simplest thing that actually reaches people.
Deutschlandfunk Nova. Update.
100-fache Beihilfe zum Mord. Dafür muss sich Johann R. ab heute vor dem Landgericht Münster verantworten. Johann R. ist ein 94-jähriger Mann aus dem Kreis Borken bei Münster. Und er soll als SS-Wachmann in dem deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig von Juni 1942 bis September 1944 gearbeitet haben. Wie zuletzt im Fall Oskar Gröning, der für seine Taten in Auschwitz angeklagt wurde, steht hier wieder ein Mann vor Gericht, der von Hunderten von Morden gewusst haben soll, jetzt aber erst angeklagt wird, über 70 Jahre später. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich heute diesen Fall angesehen, hat sich eingearbeitet. Ilka, nach so langer Zeit, wie kommt man da an Beweise?
In Deutschland gibt es eine extra Stelle für die Aufklärung von Nazi-Verbrechen und die ist eine Stelle der Landesjustizverwaltungen. Und dort suchen die Mitarbeiter nach Menschen, die an Nazi-Verbrechen beteiligt gewesen sein könnten. Im Moment sucht diese Stelle vor allem nach Leuten, die in Konzentrationslagern gearbeitet haben. Jens Rommel ist Staatsanwalt und leitet diese zentrale Stelle in Ludwigsburg und er hat mir gesagt, mit welchen Beweisen die Stelle arbeitet.
Zu Beginn waren es natürlich vor allem Zeugenaussagen, die uns weitergebracht haben. Das ist seit langen Jahren in der Form nicht mehr möglich, sondern wir sind vor allem auf Sachverständige und auf Dokumente angewiesen.
Diese Dokumente, das sind zum Beispiel Versetzungslisten. Da steht also drin, wer in ein Konzentrationslager versetzt wurde. Dann Beförderungslisten und Listen, auf denen Menschen standen, die Auszeichnungen für ihre Kriegsdienste bekommen sollten. Und auch einfach Listen, auf denen draufsteht, wer welche Uniformteile bekommen hat.
Gut, aber das beweist ja erstmal nur, dass Person XY dort vor Ort war, zum Beispiel in Stutthof. Wie geht's dann weiter?
Irgendwann übergibt diese zentrale Stelle die Unterlagen und das Landeskriminalamt übernimmt dann. Das kann das LKA am Wohnort des Verdächtigen sein oder auch das LKA, das für den Umkreis zuständig ist, in dem das KZ war. Die Ermittler sprechen dann mit dem Verdächtigen und ermitteln weiter, bis es dann eventuell zu einer Anklage kommt.
diese Unterlagen und diese älteren Zeugenaussagen, die da verwendet werden, um jemanden anzuklagen, die gibt's aber ja doch schon länger. Warum werden die Leute, wie zum Beispiel Johann R., über 70 Jahre später erst angeklagt?
Das hat verschiedene Gründe, sagen die Ermittler und Staatsanwälte. Es war beispielsweise zum Teil schwierig, an die Dokumente ranzukommen, sagt Jens Rommel.
Die Ermittlungsarbeit war über Jahrzehnte dadurch behindert, dass Europa und die Welt in Ost und West geteilt waren und die beiden Systeme nicht gut zusammengearbeitet haben. Das hat sich dann bis auf die Ermittlungen ausgewirkt, wo Zeugen nicht einreisen durften oder Unterlagen nicht übersandt worden sind. Rechtlich steht dahinter die Frage, ab wann ist denn ein Einzelner mitverantwortlich, wenn der Staat Verbrechen begeht?
Und genau da hat sich die Rechtsauslegung ein bisschen geändert. Vor allem seit der BGH 2016 entschieden hat, dass das Urteil gegen Oskar Gröning rechtskräftig ist. Du hast eben schon von ihm gesprochen. Seitdem ist klar, dass auch Personen verurteilt werden können, denen man nicht nachweisen kann, dass sie selber gemordet haben, denen man aber nachweisen kann, dass sie durch ihre Arbeit sozusagen die Mordmaschinerie am Laufen gehalten haben.
Okay, dann lass uns nochmal zum Fall dieses Borkeners kommen. Johann R., da war heute Prozessauftakt vor der Jugendkammer des Landgerichts. Er war nämlich zur Zeit der Taten 18 Jahre alt. Wann könnte es dann ein Urteil geben?
Johann R., der ist ja schon 94 mittlerweile, deswegen wird an jedem Verhandlungstag nur 2 Stunden lang verhandelt. Also gibt es noch einige Tage. 13 Termine sind bis Mitte Januar angesetzt und dann wird sich zeigen, ob der verurteilt wird und für wie lange. Mal so zum Vergleich, Oskar Gröning hat damals eine Haftstrafe von 4 Jahren bekommen, ist aber vor seinem Haftantritt gestorben und ein ehemaliger Sobibor-Wachmann hat 5 Jahre bekommen, ist aber während des Revisionsverfahrens verstorben.
Ilka Knigger aus unserem Team über den Fall eines mutmaßlichen SS-Verbrechers, der mit 94 vor einem Jugendgericht steht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gute Nachrichten aus Brüssel für Arbeitnehmer mit Urlaubsanspruch. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat heute 2 Dinge entschieden. Erstens, wenn ein Arbeitnehmer stirbt, dann haben die Erben ein Anrecht auf Ausgleichszahlungen für dessen Resturlaub. Und zweitens, wer seinen Jahresurlaub nicht bis zum Ende des Jahres genommen hat, muss keine Angst mehr haben, dass der Urlaubsanspruch verfällt. Nur wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer die Chance gegeben hat, die restlichen Urlaubstage rechtzeitig zu nehmen, dann kann der Urlaub verfallen, aber ansonsten nicht. Wir haben uns heute in der Redaktion aber gefragt, welche Regeln generell so beim Thema Urlaubsanspruch gelten und Urlaub nehmen und alles drumherum. Was ist da rechtlich safe? Hans Hannagard ist Rechtsanwalt für Arbeitsrecht. Herr Hannagard, also ich habe noch 7 Resturlaubstage von 2018. Wie viele Sie?
Ich bin selbstständig. Ich habe immer Urlaub und keinen Urlaub. Insofern kann man das nicht so genau sagen.
Dann gehen wir mal die häufigsten verbreiteten Regeln und Anweisungen zum Thema Urlaub durch. Also erstens, ist es denn okay, wenn mein Arbeitgeber vorschreibt, dass mein Resturlaub im neuen Jahr, 2019 dann, nächstes Jahr, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt genommen werden muss, also bis Ende März zum Beispiel?
Also der Urlaub 2018 muss tatsächlich bis Ende März 2019 genommen werden. Die Regelungen über den Urlaub finden sich nahezu alle im Bundesurlaubsgesetz. Da lohnt eine Lektüre, weil da steht sehr, sehr viel drin, was die Verteilung angeht des Urlaubs. Die meisten haben mehr Urlaub, als im Bundesurlaubsgesetz als Mindestzeit angegeben ist. Der Urlaub wird vom Arbeitgeber gewährt. Das ist noch ein bisschen altes Recht, ist aber heute immer noch so. Der Arbeitgeber gewährt Urlaub. Jeder hat schon mal gehört, dass es Werksferien gibt, bei Volkswagen zum Beispiel. Und da fragt man sich, Werksferien, da bin ich ja gezwungen, in der Zeit auch Urlaub zu nehmen. Das ist aber so, weil der Arbeitgeber tatsächlich sagen darf, hier in den 2 Wochen kommt mir hier keiner rein. Und das ziehe ich euch praktisch von eurem Urlaub ab, weil er eben nach dem Bundesurlaubsgesetz berechtigt ist, zu sagen, wann der Arbeitnehmer seinen Urlaub zu nehmen hat.
Also dieser typische Fall zwischen den Jahren, Weihnachten, Silvester, die paar Tage müsst ihr euch freinehmen, geht von eurem Urlaub ab.
Ja, ist kein Problem. Ja.
Ferienzeit ist ein großes Thema, vor allem für Leute, die eine Familie haben, die Kinder haben, im Gegensatz zu denen, die Singles sind. Können Kollegen mit Kindern bestimmte Urlaubswochen blockieren?
Der Urlaub muss beantragt werden beim Arbeitgeber und deswegen ist es so, dass der zuerst kommt und den Urlaub da an der Stelle blockiert, auch zunächst mal das Recht hat, an dieser Stelle den Urlaub zu nehmen. Wenn es zu Streitfällen kommt, wenn man also gleichzeitig Urlaub angemeldet hat, dann ist tatsächlich ein sozialer Ausgleich durchzuführen. Beispielsweise sind Arbeitnehmer mit schulpflichtigen Kindern berechtigt, in den Schulferien eher Urlaub zu nehmen als außerhalb. Das sind aber sehr, sehr komplizierte Streitfälle immer, denn der andere sagt, ja, aber ich habe eine Mutter in Pflege, die eben nur in der und der Zeit hier ist und so weiter. Also da muss ein sozialer Ausgleich geschaffen werden und da gibt es auch sehr, sehr viele Streitfälle. Aber als Grundregel kann gelten, dass der, der zuerst kommt, auch das Vorrecht hat, in dieser Zeit Urlaub zu nehmen.
Auch schon oft gehört, wenn dein Kollege X oder deine Kollegin Y Urlaub macht, dann darfst du keinen Urlaub nehmen. Einer von euch muss immer hier sein.
Ja, also der Arbeitgeber hat das alleinige Weisungsrecht über den Urlaub. Und wenn da jemand sein muss, dann muss da jemand tatsächlich arbeiten. Außer der Arbeitgeber, und das ist auch manchmal der Fall, der Arbeitgeber hat beiden beispielsweise den Urlaub gewährt. Dann kann er nicht davon zurücktreten, weil die Urlaubsgewährung, das ist ein Vertrag und der kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Das heißt, der kann nicht einfach sagen, ja, ich gebe euch dann den Urlaub und dann sagt, kommt er wieder und sagt, nee, passt mir nicht, ja, da haben wir einen Großauftrag, jetzt könnt ihr doch nicht den Urlaub nehmen, sondern das ist ein Vertrag, von dem kommt er nicht weg. Das ist keine einseitige Geschichte. Wenn er es angenommen hat, der Arbeitgeber zunächst mal den Urlaub, dann ist es keine einseitige Geschichte, dann muss er diesen Urlaub auch gewähren. Davon kommt er nahezu nicht mehr weg.
Was manche Verrückte ja machen, die buchen erst den Urlaub, gehen dann zu ihrem Chef hin und sagen, ich bräuchte mal in 4 Wochen, weil ich habe da schon gebucht. Was passiert, wenn der sagt, nö?
Der hat Pech gehabt, der Arbeitnehmer. Ja, man muss vorher fragen, bevor man den Urlaub bucht, dass man auch tatsächlich Urlaub hat. Denn das ist ja schon ein regelrechter Erpressungsversuch. Andersrum ist es so, wenn der Urlaub genehmigt wurde, ich buche den Urlaub, dann kann der Arbeitgeber schon gar nicht mehr sagen, den kriegst du aber nicht. Ja? Also da kommt der Arbeitgeber dann überhaupt nicht mehr von weg.
Urlaub nehmen, Resturlaub haben und auch mitnehmen. Was geht da, was geht nicht? Infos von Rechtsanwalt Hans Hannagard.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt wenige Dinge, über die ich lieber rede, als über Toiletten. Das sagt nicht ich, sondern das sagt Microsoft-Gründer Bill Gates, und zwar auf seinem Twitter-Account. Außerdem hat er heute zu einer Rede in Peking ein Glas voll Kacke, voll Kot mitgebracht. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ilka Knigge, warum macht er das alles?
Bill Gates will, so sagt er selber, eine Toilettenrevolution starten.
Geil.
Und die pusht er zum Beispiel mit einem fancy Werbevideo auf Twitter mit diesem Spruch, den du gerade erwähnt hast. There are few things I love talking about more than toilets.
I want to talk to you today about toilets. In rich countries, you just take the toilet for granted.
Muss dir vorstellen, it's magical that there's mit so einem Klo.
Ja.
Sprich darüber, dass wir Toiletten für was Normales halten und in Entwicklungsländern das aber nicht normal ist. Und zu diesem Post hat er dann heute diese Rede auf einer Messe für innovative Toilettentechnologien in Peking gehalten, zu der er dann dieses Glas voll Kot mitgebracht hat. Und das hat er dann schön neben seinen Rednerpult gestellt.
Aber er hat natürlich recht damit, dass wir das ganz normal finden, dass unser Dreck einfach rausgeht aus dem Haus und dann verschwindet.
Ja.
Und wir ihn nie wiedersehen. Die Frage liegt nahe, was will der Mann trotzdem jetzt damit bezwecken?
Ja, er wollte mit dieser Aktion auf seine Investitionen in die Entwicklung von neuen Toiletten aufmerksam machen. Also er und seine Frau Melinda Gates, die setzen sich schon seit längerem für gesundheitliche Themen ein. Und zwar vor allem dafür, dass es in Entwicklungsländern weniger Krankheiten geben soll, die durch schlechte Sanitäranlagen verursacht werden. Also so Durchfallerkrankungen und so weiter.
Jetzt hast du es aber sehr spannend gemacht. Was ist denn jetzt die Toilettenrevolution?
Ja, die haben über 200 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von einer speziellen Toilette gesteckt, die ohne Wasser funktionieren soll und trotzdem die Verbreitung von Keimen verhindern soll. Ich habe mir dazu mal ein Video angeguckt, wie diese Toilette funktionieren soll. Dieses Klo, das soll so beim Zumachen des Deckels das Urin oder eben die Kacke so ausleeren, in ein Rohr geben und dann da Krankheitserreger beseitigen. Und dieses Klo, das soll ein Erfolg werden. Die Weltbank und die Asiatische und Afrikanische Entwicklungsbank haben da schon ihre Unterstützung zugesagt für die mögliche Toilettenrevolution.
Die Toilettenrevolution von Bill Gates. Guter Typ, irgendwie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.